Popcorn Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, willkommen auf meinem Podcast. Es geht weiter nach den Ostern, nach unserer RefLab-Fastenzeit, in der wir nur sehr wenig Output gehabt haben. Starten wir wieder mit den Podcasts und auch Popcorn Culture, der Podcast für Freunde von Netflix und Co. findet eine Fortsetzung. Und was für eine. Ich bin hier mit der unvergleichlichen, einzigartigen Birgit Mattausch. Herzlich willkommen, Birgit, einmal mehr.
Danke, Manu. Ich bin mal gespannt, ob du es bereust.
Ja, also auf die Vorgeschichte dieses Podcasts werden wir schon auch noch eingehen müssen. Ich würde sagen, das ist jetzt nach über 20 Aufnahmen, ist das jetzt eine der Aufnahmen, zu der ich irgendwie nur so halb freiwillig zugesagt habe. Also ich habe einen sehr starken sozialmedialen Druck verspürt, der durchaus auf deine Kappe geht, Birgit. worüber sprechen wir denn heute, Birgit?
Lieber Manu, liebe ZuhörerInnen, wir sprechen über And Just Like That, die Sky-Serie, die Fortsetzung der sehr berühmten Serie Sex and the City aus den 90er und Nullerjahren ist.
Ja, darum geht's heute und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von Sex and the City bisher wirklich nur vom Hörensagen vernommen habe und das hat mir auch schon gereicht bis jetzt. Ich habe nie den Drang verspürt, mich da tiefer hinein zu begeben, aber wir haben es bei Birgit mit einer richtigen Sex and the City Enthusiastin zu tun, die auch von Anfang an mit dabei gewesen ist, gell? Das ist ja schon eine Weile her, als die ersten Staffeln gelaufen sind. Magst du mal vielleicht zum Einstieg mal erzählen, wie du mit der Serie, groß geworden bist und worum es auch dann geht in der Story?
Ja, also in der Urserie Sex in the City geht es um vier Frauen, die damals so um die 30, glaube ich, waren, in New York City leben, sehr wohl situiert sind, wunderschöne Kleider tragen und sehr viel selbstbestimmten Sex haben. Und irgendwie geht es um ihre Freundinnenschaft und letztlich dann doch wieder um die Suche nach Mr. White, aber in einer sehr freizügigen Art und Weise. Ich glaube, die erste Staffel kam Ende der 90er Jahre raus und nach Deutschland in den Nullerjahren. Und ich habe tatsächlich eine ganz, ganz starke Erinnerung, also damals als es noch lineares Fernsehen gab und es einmal eine Woche, ich glaube auf Pro7 kam und ich mit meinem damaligen besten schwulen Freund Martin, hallo Martin, wenn du es hörst, in München, wir haben uns einmal in der Woche bei ihm in der Wohnung getroffen, um das anzugucken und uns wahnsinnig verstanden und inspiriert gefühlt von der Serie und danach gekocht. Ich habe das wirklich in total starke Erinnerung, wie wichtig dieses Ereignis in der Woche war. Also es wurde, der Rest der Woche wurde um dieses Ereignis herum geplant. So eine wichtige Serie war
okay.
Das.
Okay, und du warst ja damit schon auch nicht alleine. Man kann schon sagen, auch wenn ich davon herzlich wenig mitgekriegt habe, aber Sex and the City hat TV-Geschichte geschrieben. Also das ist schon eine der bemerkenswerten Erfolgsserien, die auch irgendwo, da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen, die auch so ein emanzipatorisches Potenzial irgendwie gehabt hat, auch so ein bisschen Aufregungspotenzial. Da waren natürlich nicht alle gleich glücklich mit der Serie und die hat so ein bisschen, man kann sagen, für ihre Zeit auch mit einigen Tabus gebrochen und damit schon auch Schlagzeilen gemacht und die Popkultur entscheidend mitgeprägt.
Ja, ich würde schon sagen, dass ich da nicht irgendwie ein Einzelfall bin, sondern dass das auf große Teile meiner Generation, glaube ich, zutrifft. Das war einfach die erste Serie und das erste Fernsehereignis, in dem Frauen so eine selbstbestimmte, deutlich zur Schau gestellte Sexualität hatten. Also die erste, ich glaube, es ist gleich die erste Folge in der ersten Staffel, die heißt, wenn ich mich recht erinnere, Sex haben wie ein Mann, wo Carrie, die eine von den vier Freundinnen, irgendwie was, eine Affäre beginnt mit so einem Typ und in den ist sie nicht verliebt oder so und dann hat sie Sex wie ein Mann. Das heißt, sie nimmt keine Rücksicht mehr auf diesen Typ, ob der kommt und sich wohlfühlt, sondern sie hat so lang Sex, bis sie einen Orgasmus hat und dann ist fertig. Und und das ist natürlich was Ungeheuerliches bis heute, glaube ich, für eine weibliche Figur. Und das wird tatsächlich, also wir können dann auch nachher noch sprechen, weil es an der Serie hochproblematisch ist, aber das ist ein Verhalten, das die Serie nicht abstraft, sondern das wird als legitime Art in der Welt zu sein, sozusagen von dieser Serie gefeiert. Und ich habe wirklich ganz starke biografische Erinnerungen, es gibt Charlotte, die konservativste von den Vieren in der Urserie, die hat sehr drauf aus, einen Mann zu finden, der so aus der Oberschicht ist, am besten eine Fifth Avenue Wohnung, die sie dann schön einrichten kann und dann kommt eine schicke Wohnzeitschrift und macht eine Reportage über sie, das ist so ihr Lebenstraum und irgendwann wird sie Kinder haben und alles wird zusammenpassen und sie findet tatsächlich so einen Typ, wo alles passen würde, aber der Sex mit dem Mann ist schlecht bis überhaupt nicht vorhanden und ich erinnere mich noch, wie wir eben mehrere Folgen Charlotte dabei zuguckten, wie sie versucht, das Beste draus zu machen, und dann sich aber gegen diesen Mann entscheidet. Und das war damals für mich, fand es total empowernd. Also, dass eine Frau sagt für sie, eine weibliche Figur für sie ist Sex so wichtig, dass sie dafür auch andere wichtige Sachen, Träume, Wünsche hinten anstellt, sich nimmer anpasst und so weiter. Das waren wirklich kleine, vielleicht hört sich's von heute aus fast ein bisschen lächerlich an, aber das war neu. Es gab das nicht sonst. Es gab solche Figuren nicht.
Ja. Ja, starke Frauenfiguren, die irgendwo ihren Körper und ihre Sexualität nicht nur bejahen, sondern zelebrieren und sich auch frei fühlen, da Entscheidungen zu treffen, die vielleicht mit den bürgerlichen Konventionen nicht übereinstimmen. Das hat viele damals schon inspiriert. Vielleicht muss man auch sagen zur Erklärung, dass das Carrie, man kann sagen, die Hauptfigur in der Serie, eine Kolumne schreibt mit dem Titel Sex and the City. Also sie tritt da in Erscheinung als eine Autorin, die eben über Sexualität in New York schreibt und damit auch bekannt wird. Und die ganze Serie ist quasi nach dieser Kolumne benannt, die sie verfasst wöchentlich.
Ja, und sie ist, also alle vier Freundinnen sind natürlich auf irgendeine Art Identifikationsfiguren, aber ich fand Carrie immer die tollste Identifikationsfigur. Also ein märchenhaftes Leben natürlich auch, wo man einmal in der Woche eine Sexkolumne schreibt. Und damit so viel Geld verdient, dass man sich eine Wohnung in New York leisten kann, was auch in den Nuller- und 90er-Jahren schon sehr teuer war und wahnsinnig teure Kleider und Schuhe und eine Wohnung hat, vollgestopft bis oben hin, wo sogar die Kleidungsstücke im Backofen aufbewahrt werden, weil der Backofen wird dann nicht benutzt, weil man geht immer essen. Ist immer so, und da kann man dann irgendwie die Kleider drin aufhören. Also ein traumhaftes, ein wunderschönes Leben.
Ein
und ich
Afro
war irgendwie 10 Jahre jünger als die Figuren und dachte, so möchte ich einmal sein.
Ein Afro für alle bürgerlichen Rollenverhältnisse. Die Frau kann nicht kochen und zweckentfremdet ihren Backofen als erweiterter Garderobenaufbewahrungsplatz. Meine Zeit. Also man muss vielleicht noch sagen, ich habe ja eben von der Serie nur aus zweiter Hand gehört, Kenne aber einige Leute, auch Leute, die jetzt durchaus bürgerlich konservativ formatiert sind, die aber die Serie feiern wegen dieser Ästhetik, wegen dieser ganzen, diesem Fashion-Aspekt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den Lebensstil dieser Frauen nachempfinden wollten oder so oder abfeiern, aber die einfach das sensationell spannend und auch irgendwo anregend finden, wie die da immer mit den neuesten, wie heißen die Manolo Blahnik Schuhen
ja,
und
die und, dadurch noch viel teurer geworden sind durch die Serie, weil der Designer dadurch so einen großen Bekanntheitsgrad erworben hat. Und es gab, ich glaube, auch zum ersten Mal, dass man wusste, wer ist die Kostümbildnerin von so einer Serie. Also ich meine, es kann ja vorher Schwarz-Weiß-Klich und die Trombusch, da hat man sich jetzt nicht gefragt, wer ist die Kostümbildnerin. Ja. Bei Sex in the City, ich weiß noch, wie die aussah und die hatte so rote Haare und es gab Reportagen darüber, wie sie an diese Klamotten kommen, die Vintage und was weiß ich, und wie sie den Style für die einzelnen Figuren zusammensetzt.
Die, das war fantastisch. Die Hüte und die Taschen und ja, ich kenne eben eine gute Freundin von mir, meiner Frau, die ist Kostümbildnerin, die hat auch zweimal schon in dem Podcast Popcorn Culture über eine Serie gesprochen und sie ist auch ganz begeistert immer gewesen von Sex and the City und ich weiß von ihr, dass sie natürlich diese ganzen Kostüme abfeiert ohne Ende, diese langen Röcke und diese blumigen Muster und was auch immer. Ich verstehe da zu wenig davon, um es überhaupt angemessen zu beschreiben, aber ich kann mir denken, dass das für fashion-affine Menschen auch einfach ein ästhetisches Feuerwerk ist, diese ganze
Geschichte. Ja, ich glaube, mir fällt jetzt gerade, während du darüber redest, auch noch auf, dass, also wir kritisieren, keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, wir werden gleich die Serie auch kritisieren, wir werden sie nicht ewig abfeiern, aber eigentlich ist es auch interessant, dass so sowohl diese selbstbestimmte Sexualität, die Figuren haben, als auch eigentlich dieser Style, also insbesondere von Carrie, der ist ja überhaupt nicht für den, also die zieht sich ja offensichtlich nicht für den männlichen Blick an. Also natürlich hat sie, finden viele Männer sie toll und so, aber die sind jetzt, also schwer vorstellbar, dass man zu einem Date gehen würde und so aussehen würde wie Carrie und ich glaube, es gibt nicht so viele Männer, die so wahnsinnig auf diesen Style stehen, sondern das war, ist ein Style auch für sich selber oder
ja,
so, würde ich fast
das ist,
sagen.
Das hast du aber schön beschrieben, das stimmt, das hat was. Es ist sehr extravagant, sehr viel Stoff, eben nicht sehr wenig Stoff, das ist kein Slutwalk oder so.
Ja, in diesen 90er-Sachen gibt es schon auch ziemlich wenig ja. an. Es gibt auch einmal das sogenannte Nacktkleid und so, wo sie echt, naja, also echt, ist nicht viel, also, aber trotzdem, ja. Ja,
ja jetzt, ich habe dir ja im Vorfeld schon gesagt, ich habe... konnte das nicht verschweigen. Ich habe gefremdelt mit der Serie. Es ist mir, ich muss ja sagen, wir schieben ja uns so ein bisschen gegenseitig den schwarzen Peter zu oder ich habe dich dazu gebracht, Squid Game zu schauen und dann hast du gesagt, wart ab, jetzt werde ich dir aber auch mal eine Serie auf die Agenda schreiben, die du von dir aus vielleicht nicht gucken würdest und tatsächlich mit Sex and the City bin ich nicht wirklich warm geworden. Witzigerweise oder interessanterweise viel mehr mit Pose. Das habe ich ja auch dir zu verdanken. Das ist auch eine Serie, der hätte ich nie eine Chance gegeben von mir aus. Das ist einfach nicht meine Lebenswelt und mein Interessengebiet. Aber diese Serie Pose, die hat mich tief bewegt und beeindruckt, auch richtig in die Geschichte reingezogen. Ich habe mich ganz erstaunlich irgendwo identifiziert mit diesen queeren Transpersonen in dieser Serie, obwohl die von der Lebenswelt her ja wirklich unendlich weit weg sind von allem, was ich kenne und was bei mir biografisch verankert ist. Und bei Sex and the City habe ich irgendwie gefremdelt. Ich wusste nicht richtig, was ich mit diesen Protagonistinnen anfangen soll. Vielleicht wenden wir uns mal der Neuauflage zu, weil ich habe ja vor allem, ich habe in die älteren Folgen reingeschaut, aber ich habe vor allem die Neuauflage And Just Like That heißt die, gell? Von Sex and the City habe ich geguckt und ja, natürlich gemerkt, dass da der Versuch unternommen wird, die Serie für ZeitgenossInnen neu aufzulegen. Was würdest du sagen im Rückblick auf die alten Folgen? Vielleicht zuerst die Frage, ist die Serie gut gealtert oder eher nicht?
Also die Serie ist einfach wahnsinnig scheiße gealtert. Also nicht, was die Mode betrifft. Die Mode ist nach wie vor wunderschön.
Es gibt ja auch so ein 20-Nuller-Revival ein bisschen, gell? Ja, auch modisch.
Ja,
also.
Ja, und 90er und alles. Und ja, und man würde alles daraus wieder wunderschön finden. Aber inhaltlich ist es wirklich cringe. Ich glaube, ich könnte fast die Serie auch nicht mehr gucken. Also diesen moralischen Pakt, wie Peter von Matt, der Literaturwissenschaftler, das nennt, nimmer schließen. Also, dass ich ein Vergnügen habe an der Serie, weil ich so viele Schwierigkeiten sehe. Also, es fängt damit an, völlig auf der Hand, dass es ein total komplett weißer Cast ist, weißer Hetero-Cis-Cast in der ursprünglichen Serie. Es gibt, glaube ich, einen quotenschwulen besten Freund. Es gibt überhaupt keine Person of Color, wenn ich mich recht erinnere. Die ganzen Privilegien, die die Figuren haben, werden sowas von null in Frage gestellt durch irgendwas. Es ist halt alles selbstverständlich, selbstverdient, was weiß ich, zu sein. Wenn man genauer hinguckt, natürlich auch das, was damals sexuelle Befreiung war. Also selbst in meiner eigenen Biografie sehe ich, wie eingeschränkt es doch eigentlich von heute aus gesehen noch war. Also wie doch gewisse Sachen, gewisse Kinks oder so weiter beschämt worden sind, wie eben eigentlich nur heterosexuelle Sexualität vorkam, Bisexualität beschämt wurde, auch bestimmte Fetischvorlieben, sie gesagt haben, also das geht ja gar nicht, igitt und so. Also lauter Sachen, die heute viel mehr im Mainstream angekommen sind oder das gab es ja schon immer, wie Menschen miteinander umgegangen sind, aber viel mehr im auch besprochenen Mainstream. Also das alles sieht man einfach, es ist halt echt 20 Jahre her, es ist wirklich krass, also ich mag auch mein eigenes Alter natürlich, aber das Krasseste ist natürlich dieser total weiße, hetero, cis, upper class Cast. Und das versucht jetzt eben die neue Staffel versucht, also die neue Staffel ist eigentlich ein einzige, hat als Hauptthema irgendwie damit umzugehen, wie man das macht. Also wie man jetzt diese Figuren weitererzählen kann, ohne diese Fehler zu machen, die man damals gemacht hat.
Ja.
Das finde ich eben das total Spannende, ob das gelingt, ob das überhaupt möglich ist. Weil, dass es nötig ist, ich glaube, darüber sind wir uns einig, denke ich. Aber wie geht es? Das finde ich spannend.
Also das habe ich natürlich gespürt, selbst ohne die ersten Staffeln ganz gesehen zu haben, habe ich das natürlich gespürt in dieser Neuauflage. Ich fand das auch schon fast den, oder nicht nur fast den, extrem krampfigen Versuch, der mir schon fast wie eine Bußübung daherkam. Jetzt werden die Frauen aus der Serie der Nullerjahre werden jetzt auf den aktuellen Wokeness-Level gebracht und wirklich mit Biegen und Brechen werden alle möglichen Minderheiten in diesem neuen Cast dann untergebracht und so. Und das Ganze hat auf mich eben einen ziemlich krampfigen Eindruck gemacht. Es gab einige so wirklich auch für mich so ein bisschen Cringe-Momente, wo ich mir schon fast gewünscht hätte, sie hätten es nicht so arg versucht. Oder keine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, das natürlicher und organischer irgendwie einzubauen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe an ein paar Stellen gedacht, ouch. Man hätte es auch in die Kamera schreien können. Wir entschuldigen uns für alle alles zu kurz kommen in den vorangehenden Staffeln und wollen jetzt dafür schauen, dass sich aber auch wirklich jeder irgendwie ernst genommen und vorgekommen fühlt oder so.
Ja. Also vielleicht erzählen wir es kurz. Also jetzt in der neuen Staffel, erstens mal sind sie ist nur noch drei Freundinnen übrig. Samantha ist irgendwie, die Schauspielerin ist ja ausgestiegen, kommt ja noch so über Messages vor und fehlt natürlich sehr. Aber jeder der drei Protagonistin kriegt sozusagen eine Person of Color letztlich an die Seite gestellt. Mhm. Also Carrie hat eine neue Bekanntschaft, eine indisch-amerikanische Maklerin. Miranda freundet sich an mit einer schwarzen Frau, die auch die Kinder in der gleichen Schule hat wie Charlottes Kinder. Habe ich gerade Miranda gesagt? Nein, Charlotte. Und Miranda macht ihr so ein Aufbau-Jurastudium und hat eine Professorin, die schwarz ist. Mhm. Und dann gibt's noch eine non-binäre Person, Shay, in Xier sich Miranda verliebt. Also, und Charlotte ist eine Kind, ist non-binär und so. Also diese ganzen Sachen werden auf einmal aufgerufen, kommen vor. Aber ich finde, du sagst, das ist so cringe und krampfig und ich stimme dir total zu, aber das ist ja nett. Du würdest wahrscheinlich sagen, dass auch die Art, wie es gemacht ist, krampfig ist, aber ich finde, die Figuren, also diese ursprünglichen drei Frauen, verhalten sich halt extrem krampfig. Mhm. Und das fand ich aber ganz gut gelöst. Also es wird nett behauptet, dass die jetzt in den letzten 20 Jahren einfach so weitergeschritten sind, sondern die sind ein bisschen aus der Zeit gefallen und die Welt um sich rum. Okay. Ich nehme auch an, dass sich tatsächlich die New Yorker Upper Class auch in den letzten 20 Jahren verändert hat. Mhm. Also solche Sachen wie das Barack und Michelle Obama zum Beispiel so wahnsinnig wichtige Figuren geworden sind. Das gab's, oder das ist jetzt schwarze, also es gab ja einfach ganz viele in dieser New Yorker Upper Class Szene, die war, glaube ich, früher viel weißer, als sie heute tatsächlich ist. Mhm. Das heißt, diese Welt und die Stadt und alles hat sich verändert, aber die drei Frauen, die verstehen schon, dass sie so nicht mehr sein können, aber sie sind irgendwie überfordert von der Situation.
Ja. Ja.
Also Miranda, die eigentlich ja wirklich so ein kluger Mensch ist, kommt da in die erste Vorlesung und sagt gleich völlig bescheuerte Sachen über die Frisur der schwarzen Professorin es ist ganz schlimm, weil sie sagt immer mehr und immer also sie versucht immer mehr sich zu rechtfertigen und zu zeigen, dass sie Vogue ist, genau das macht es immer noch schlimmer und noch schlimmer.
Sie redet und sich um Kopf und Kragen. Es tut
wirklich wahnsinnig leid. Ja. Oder Charlotte, die versucht eben sich diese andere Schulmutter eben auch so ein bisschen bewundert und gern mit ihr befreundet sein will und dann eine Party gibt, wo sie verschiedene Paare einlädt und eben auch diese Liza und ihren Mann und dann merkt sie auf einmal, oh, wenn sie die einlädt, ist das einzige schwarze Paar und die könnten sich total unwohl fühlen. Und das ist ja erstmal eigentlich ein total guter Gedanke. Mhm. Und dann, aber was macht man dann, wenn man gar keine anderen schwarzen Leute kennt? Und dann versucht sie vollkommen krampfig, irgendein anderes schwarzes Paar auf und Leuten, die sie gar nicht leiden kann, einzuladen. Und es geht einfach alles schief bis dort hinaus. Und in Charlotte-mäßiger, perfektionistischer Art versucht sie es einfach so ganz gut zu machen, aber es wird echt auch immer schlimmer.
Ja, ja, so, gut, das fand
und
ich jetzt...
eigentlich finde ich das auch ganz realistisch. Also ja? Weil das ist ja, also ich glaube auch... ich zum Beispiel, die ja schon versuche, da bewusst zu sein und mich für diese Themen auch zu interessieren und so. Aber natürlich habe ich ja auch einen total undiversen Freundeskreis, Freundinnenkreis. Ist ja so. Man kann mir ja nicht so machen und dann ändert sich's. Also so.
Ja,
und,
ja.
Und die Serie erzählt sozusagen auch das, wie da auch ein Anspruch und eine Wirklichkeit so auseinanderklaffen.
Mhm.
Vielleicht.
Ja, okay, stimmt. Und das jetzt die Szene, die du gerade eben geschildert hast, diese Einladung des schwarzen Pärchens oder der Familie und dann die Einsicht, oh, wir haben gar keine anderen schwarzen Freunde und jetzt die Aufregung und so. Ich fand das eigentlich noch witzig und auch charmant irgendwie gelöst, auch nachvollziehbar. Andere Stellen fand ich sehr viel anstrengender mit anzusehen und ich habe ja mit dir schon mal anlässlich einer anderen Serie darüber gesprochen. Ich habe da so ein ganz eigen eigenartigen Abwehrreflex, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird eine Serie so preachy und versucht quasi jetzt via Narrativ, via Geschichte irgendwelche Wokeness-Werte dem Zuhörer oder Zuschauer, der Zuschauerin durchzugeben und so. Und da reagiere ich dann immer ein bisschen genervt, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt nicht einfach organisch in die Geschichte eingeflossen, sondern es wurde wirklich reingepresst, damit mir als einem aufholungsbedürftigen Zuschauer etwas beigebracht werden kann. Und da bin ich dann immer, da reagiere ich dann so mit einer Abwehrhaltung, weißt du, ich habe immer, wenn ich das Gefühl habe, da ist so eine bestimmte, es muss nicht eine linkspolitische Agenda sein, aber das ist schon jetzt auf Netflix ist mir das ja oft aufgefallen, das ist da schon sehr prominent, dass man auch in jede Superhelden-Serie noch irgendeine Transperson einbauen muss und so. Und da reagiere ich eigentlich dann manchmal sehr, wie soll ich sagen, da reagiere ich sehr abwehrend, weil ich das Gefühl habe, jetzt wird mir da was eingetrichtert, weißt du? Und das hatte ich bei Sex and the City, bei der Neuauflage, an mehreren Stellen habe ich so das Gefühl gehabt, es ist nicht so. Es ist nicht so einfach die unschuldige Frage gewesen, wie erzählen wir die Geschichte der Frau nach 20 Jahren jetzt weiter, sondern es ist auch so dieses ganz bewusste Anliegen, wie machen wir die Serie jetzt für ein linksliberales Hollywood-Publikum irgendwie leicht verdaulich, damit die eine Zukunft hat. So, das ist dann der Verdacht, weißt du das?
Also 100%, da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Pose und Just Like That, dass bei Pose ja die Figuren werden so ganz echt und wahrhaftig erzählt. Also die Serie ist die ganze Zeit auf der Seite der Figuren, die ganz gründlich, genau, liebevoll erzählt werden, mit einem ganz authentischen Cast auch. Und bei And Just Like That gibt es eben diesen Bildungsanspruch, würde ich jetzt mal positiver formulieren. Auf jeden Fall. Also ich weiß, was du meinst, und natürlich jetzt auch literarisch und so weiter oder qualitativ ist es viel besser, finde ich, Sachen so zu erzählen, dass nicht der Bildungsanspruch die ganze Zeit einem entgegenschreit. Die Mission sozusagen.
Ja, ja.
Also wie in der Predigt, wo die Geschichte nur erzählt wird, um dann den Bibeltext zu belegen und nicht die Geschichte einfach erzählt wird, weil die Geschichte wertvoll ist.
Ja, genau.
So, die heutige, genau. So. Aber, also alles ja. Und gleichzeitig habe ich eben dieses Gegenteilige, dass ich denke, wenn ich Netflix anmache, dann kann ich mich im Großen und Ganzen drauf verlassen, dass ich nicht mit dem letzten Sexismus, Rassismus-Scheiß irgendwie abends auch noch behelligt werde. Also, dass es kritisch damit umgegangen wird. Natürlich werde ich damit behelligt, weil es geht ganz viel darum. Aber ich kann mich, also zum Beispiel bei Bridgerton, wenn ich diese Serie, wenn da eine Person dick ist, dann kann ich mich darauf verlassen, dass die jetzt nicht die ganze Zeit nur die lustige, dicke, komische ist. Weil es ist Netflix und es sind da Leute dabei, die wenigstens eine kleine Ahnung von Body Positivity haben. So.
Okay.
Das kann ich mir halt bei einer ZDF-Sendung, kann ich mich einfach nicht drauf verlassen. Oder bei einer RTL-Sendung. Ich finde das schon noch entlastend. Und trotzdem bleibt ja die Frage, trotzdem sehe ich alles, was du an And Just Like That kritisierst. Das ist also wirklich 100% so, dass es wahnsinnig eben angespannt teilweise auch gemacht ist. Aber ich frage mich halt, was wäre die Alternative? Also entweder man hätte die Serie überhaupt nicht weitererzählt. Aber wenn man sie weitererzählen will, dann muss man den Cast erweitern und ändern. Also damals weiterzuerzählen geht nicht mehr. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, weil für uns, also für Leute wie mich, wo die Serie so wichtig war, das war jetzt wirklich diese neuen Folgen anzumachen, die Titelmelodie zu hören und man denkt, oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Und wie sind diese alten Freundinnen und Vorbilder? Und was ist mit denen passiert? Und was ist mit meinem eigenen Leben passiert? Das war aus echt emotional. Also so, und wie begleitet man jetzt geliebte Figuren in ein anderes Bewusstsein?
Ja.
Gleich wie habe ich mich begleitet in ein anderes Bewusstsein? Wie ist mein Verhältnis zu der Birgit, die ich früher war? Wie, aber kann es ja auch für literarische Figuren, geliebte Kinderbücher, geliebte Theologien, also
ja.
Vielleicht ist es ein bisschen big, aber sozusagen irgendwie Kant, der immer für die Aufklärung stand und dafür so, und dann merke ich auf einmal, huch, dem sein Rassismus war ja nicht nur irgendwie Teil von, er halt Kind seiner Zeit, sondern das hat ganz viel mit seinen anderen Gedanken zu tun. Er musste erst Menschen entwürdigen und entmenschlichen, damit er weiter sein aufklärerisches Menschenbild für weiße Männer irgendwie folgen konnte oder so. Mhm. Also was mache ich damit? Also was mache ich mit den alten HeldInnen?
Ja.
Also töte ich sie? Und die Alternative ist jetzt halt, ich glaube, And Just Like That hat sie jetzt halt nicht gekillt, sondern hat jetzt eine Staffel gemacht, wo sie vielleicht rüber begleitet werden und dann in der nächsten Staffel
der
Cast vielleicht von vorn anfangen.
Du hast natürlich recht. Sobald man fragt, ja, was wäre denn die Alternative, muss man vielleicht zugeben, so grottenschlecht ist es nicht gelöst. Ich glaube, was mich stört, ist eher so dieses eindeutig Politische, weißt du. Es gibt halt diese typischen auch in der linkspolitischen im linkspolitischen Sektor, auch in Hollywood, diese Lieblingsrandgruppen, diese lieblingsmarginalisierten Gruppen, und das sind Transpersonen, queere Menschen und so weiter. Das finde ich, finde das wichtig, dass man die im Blick hat, aber das sind ja wirklich, ist ein Bruchteil der Bevölkerung, der dann eine völlig unproportionale Bühne kriegt in solchen Serien, und andere Menschen kommen ja immer noch überhaupt nicht vor. Es kommen kaum sogenannt übergewichtige Menschen vor, es kommen keine behinderten Menschen oder sonst beeinträchtigte Menschen vor, und vor allem kommen praktisch keine Menschen vor, die nicht zum reichsten Promille der Menschheit gehören, weißt du? Ja, das ist so.
Also das ist, dann
hast du, da hast du Schwarze und hast du eine Inderin und so, aber es sind alles Multimillionäre, die quasi mit Geld um sich schmeißen, die quasi jeden Tag beim Friseur sind und Mani-Pedi machen und Pilates und weiß ich was. Und es ist so, ja, schön, jetzt haben wir auch noch eine steinreiche Inderin und einen steinreichen Schwarzen auch noch eingebaut, aber so richtig abgeholt fühle ich mich jetzt immer noch nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, da stimme ich dir total zu. Es ist halt immer noch, genau, reiche Oberschicht, jetzt ein bisschen diverser, auf jeden Fall. Aber alle sind immer noch dünn. Und auch Thema Altern, können wir gleich noch was dazu sagen, wie damit umgegangen wird. Also auf jeden Fall. Aber natürlich ist es auch ein bisschen die Versuchsanordnung der Serie. Ich meine, die Serie, man würde jetzt wahrscheinlich auch nicht von Star Trek erwarten, dass es aber dann noch in einer Hütte im Wald die ganze Zeit spielen soll, wenn es um ein Raumschiff geht. Also die ganzen Schwierigkeiten auf jeden Fall, aber die Versuchsanordnung der Serie ist halt auch so eine märchenhafte Welt. Eben wie ich am Anfang schon sagte, wo man auch mit einer Sexkolumne in der Woche einfach sich ein total tolles Leben finanzieren kann.
Ja, ja.
Also es ist einfach eine märchenhafte oder eine Lügenwelt vielleicht auch.
Und die Frage, die du aufgeworfen hast, wir können schon noch darauf zurückkommen. Ich finde die schon sehr spannend, wenn man das mal ein bisschen auf das eigene Umfeld und eigene Leben überträgt. Wie geht man um mit dem eigenen Gesinnungswandel in den letzten 20 Jahren? Wie geht man um mit Dingen, mit Figuren, Geschichten, Kinderbüchern, mit denen man vielleicht groß geworden sind, und heute guckt man rein oder hört sie und denkt, nee, das geht ja gar nicht mehr. Wie geht man damit um? Es gibt ganz verschiedene Reflexe. Es gibt den Reflex zensieren, weg damit, das geht heute nicht mehr unter die Leute und so. Es gibt dann auch den Reflex, ach was, jetzt habt euch mal nicht so, die Geschichte der Pippi Langstrumpf, die ist ist jetzt einfach so geschrieben und das ist ikonisch geworden. Das ist jetzt halt mal so. Ich würde, mein Plädoyer wäre dann eher zu versuchen, Dinge zu erklären oder zu kommentieren. Das finde ich immer noch besser als die Dinge, als die, diese literarischen Erzeugnisse, diese Geschichten oder Figuren ganz abzuschießen. Die kontextualisieren auch im Bewusstsein, dass Dinge, die ich jetzt schreibe oder sage, in 20 Jahren dann auch entweder kontextualisiert werden müssen oder dann eben gnadenlos abgeschossen werden, weil sie dem aktuellen Stand der Gesinnung einfach nicht mehr entsprechen.
Ja, wobei ich glaube, diese Vorstellung, dass es abgeschossen wird und zensiert und so, ist auch ein bisschen, also wann passiert das denn tatsächlich?
Also ja, du meinst, die Fälle werden, also weißt du, die Schlagzeilen kann man ja immer lesen. Pippi Langstrumpf soll umgeschrieben werden und weiß ich was. Du meinst, das wird dann aufgeblasen und so in Tat und Wahrheit kann man die Bücher und so weiter und die Filme noch ganz lange kaufen, so wie sie gemacht wurden.
Ja, natürlich. Es wird ja nichts zensiert und Pippi Langstrumpf ist weiter. Also ich kenne kein Kind im deutschsprachigen Raum zumindest, das nicht Pippi Langstrumpf kennt. Also das ist ja eine unangefochtene Heldin trotz allen. So, ich glaube, diese Aufklärungsarbeit, die muss schon sein. Ich frage mich halt, wer die macht. Also wie groß ist das Bewusstsein? Ich denke halt immer, also wenn ich es weiß, dann wissen es doch alle. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Aber ich lerne selber immer so dazu und ich in der Woche, in der Karwoche kam ja auf RTL die Passion und das wurde sehr, auch in meiner Churchy-Bubble, sehr stark rezipiert. Ich habe selber allerdings nicht geguckt, muss ich sagen. Und ich habe mich einerseits sehr gefreut, dass so viele Leute sich darüber gefreut haben, weil ich das immer toll finde, wenn unsere heiligen Geschichten irgendwie von der Popkultur aufgenommen werden und vielen Leuten dadurch zugänglich. Ich finde das absolut total fantastisch. Also ich aber Sarah Wetterer, die Wie ist Jesus weiß geworden geschrieben hat, so eine Theologin und Antirassismus-Aktivistin, die hat eben die Frage gestellt, warum ist hier denn schon wieder ein weißer Jesus? Also Alexander Klavs von Deutschland sucht den Superstar war ja Jesus. Und er hat sehr scharf darauf reagiert. Und ich habe das auf meiner Facebook-Seite geteilt, weil mir das echt unter den ganzen Lobpreisungen aus allen theologischen Ecken in meiner Bubble hat es überhaupt keine Rolle gespielt. So, und jetzt war der Cast war auch relativ divers von Die Passion. Es gab auch Jüngerinnen und People of Color und alles mögliche, aber Jesus war trotzdem weiß. Und mir wäre das auch nicht zu scharf aufgefallen, wenn nicht Sarah das eben so wieder mal thematisiert hätte. Und nun habe ich das gepostet und bin wirklich immer noch ein bisschen verstört darüber, was für Reaktionen darauf kamen. Ja. Also von Leuten, die ich wirklich mag und die ich klug finde und so, und die dann gesagt haben, die will ja nur ihr Buch vermarkten. Ah. Es dürfen doch wohl alle, bei uns sind halt die meisten weiß, also muss Jesus auch weiß sein. Warum sagt niemand was gegen den blonden Pilatus? Alexander Klavs singt halt einfach am besten von allen. Und auf diesem Niveau und vor allem diese Angriffe gegen Sarah, dass sie eigentlich nur sich wichtig machen will, zu scharf war, dass sie doch, also dieses, jemand thematisiert Sachen, jemand macht Aufklärungsarbeit und dann wird gesagt, du wirst dich auch nur wichtig machen. Ich mache nur einen ganz kleinen Exkurs, weil ich das wirklich in den letzten Tagen, wo ich das Buch gelesen habe, auch nochmal so neu verstanden habe, dass eben dieser weiße Jesus heißt eben nicht, alle Kulturen haben ihr eigenes Jesusbild, sondern in fast allen Kulturen ist durch den Kolonialismus eben sind die Jesusfiguren weiß dargestellt. Auch in Lateinamerika, auch in Afrika, auch in Asien. Und er ist weiß geworden, weil man ihn als nach der konstantinischen Wende als Herrscher dargestellt hat. Und das Bild für einen Herrscher war eben zum Beispiel an Zeus angelehnt, an weiße Männer mit Bart. So. Mhm. Und das prägt unser Ganzes. Und ich habe auch Jesus und Maria Kitschbilder hier jede Menge in der Wohnung und alle sind weiß. Ja. Und es ist so allgegenwärtig, dass es mir selber nicht mehr aufgefallen ist. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich musste das lernen. Und da frage ich mich manchmal, wer macht die, also ich denke, wir denken dann immer, ja, ist ja eh klar, aber ich glaube, so klar ist es einfach nicht.
Mhm. Ja.
So wie, ja, ist ja eh klar, dass man heute eine Serie nicht mehr so besetzen würde bei And Just Like That, aber so, also man muss anscheinend diese komischen Buß-Sachen, ich glaube, man muss, wir kommen nicht um diese Buß-Handlungen drumherum. Irgendwie so.
Ja. Zumindest aber jetzt, um ganz kurz
umzukehren,
nochmal.
Weil wir wollen ja umkehren.
Ja,
meine, das
ja.
ist ja, glaube ich, sind wir uns schon einig. Also
ja, auf jeden Fall.
An sich.
Oder sagen wir so, es gibt auf jeden Fall vieles auch in der Popkultur und in der ganzen Unterhaltungsindustrie gibt es vieles gut zu machen, viele Gefälle irgendwo einzuebnen oder viele Chancen anders zu verteilen. Ich glaube, das ist keine Frage. Und ich denke jetzt auch, das Beispiel, das du genannt hast, finde ich sehr treffend mit dem weißen Jesus. Das ist eine vertane Chance, mindestens eine vertane Chance, wenn man Jesus einmal mehr weiß castet und nicht die Gelegenheit ergreift, Jesus eben so darzustellen oder als Teil einer Gruppe darzustellen, die eben nicht die Herrschaftsklasse repräsentiert, sondern gerade die Zerbrochenen, die Vergessenen, die Benachteiligten oder wie auch immer, und damit signalisiert, mit welchen Menschen Jesus selber sich auch immer identifiziert hat. Also das ist, ich glaube, das ist eine verpasste Gelegenheit. Und bei Sex and the City hat man versucht, eben die Chancen, die sich bieten, zu ergreifen, und man hat es ganz, ganz arg gewollt. Und eben in meiner Wahrnehmung manchmal ein bisschen zu arg. Ich habe mich ein bisschen noch gestoßen. Ich habe das natürlich chronologisch komplett falsch gemacht. Ich habe ja mit der Neuauflage And Just Like That habe ich angefangen und mir dann später die ersten Folgen der ersten Staffel noch reingezogen. Und bei der Neuauflage da war ich sogar ein bisschen verwirrt, weil ich im Hinterkopf habe, ja, das ist doch diese Serie, die damals in den Nullerjahren so diese emanzipatorischen Gefühle und Impulse geweckt hat. Das sind selbstständige Frauen, die da tun, was sie möchten und zu ihren Bedürfnissen und ihrer Sexualität stehen und die sich da in New York behaupten und so. Und dann habe ich das geguckt und gedacht, naja, die sind irgendwie alle mehr oder weniger unter der Haube, die drei. Und es hat so den Eindruck gemacht, ich habe die ganze Folgen durch nie arbeiten gesehen. Es hat so den Eindruck gemacht, die sind jetzt da, die verprassen einfach das Geld ihrer Macker und machen sich da ein schönes Leben mit Fashion und mit Friseur und so weiter. Und ich habe gar nicht mal richtig gecheckt, wo kommt das Geld alles her, dass sie da, weil du kannst ja mit einer Kolumne oder mit einem, in der Neuauflage macht sie dann einen Podcast, die Carrie. Aber du kannst ja damit nicht das Geld verdienen, um dir ein riesiges Apartment in New York mit Blick auf den River zu kaufen, weißt du das?
Ja, total. Das ist auch schon bei den alten Folgen so, dass, also ich glaube, die Serie tut schon so, als würden sie das alles selber verdienen. Also insbesondere Miranda und Samantha sind, glaube ich, werden als sehr erfolgreich und so weiter dargestellt. Aber man sieht sie wirklich nie erwerbstätig sein. Also die Serie, die alten Staffeln bestehen auch teilweise überhaupt nicht den Bechdel-Test. Also das sind zwar mehr als zwei Frauen, sie haben Namen, sie sprechen miteinander, aber es gibt Folgen, da sprechen sie nur über Männer.
Also der Bechdel-Test, das hast du einmal schon erklärt, aber sag das nochmal.
Der Bechdel-Test hat ein paar Fragen an Film oder Serie. Also erstens mal, gibt es mehr als eine Frau, also gibt es mindestens zwei Frauen, haben die beide einen Namen, das trifft ja natürlich zu. Und dann sprechen sie mindestens einmal miteinander, das trifft auch die ganze Zeit zu, aber dann als viertes sprechen sie über was anderes als einen Mann. Und ganz viele Folgen von Sex and the City fliegen durch. Ja. Also weil es dann doch immer darum geht. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen eine kleine, ich bin so gemisst, aber doch auch so eine kleine Enttäuschung, weil damals war für mich auch die Verheißung der Serie, es gibt Freundinnenschaft, also Männer kommen und gehen und manchmal brechen die dir das Herz und manchmal sind sie auch einfach scheiße und man geht wieder weg oder die gehen weg und aber auf die Freundinnen kann man sich verlassen.
Ja,
und
ja.
Jetzt erzählt die neue Staffel letztlich, dass sie doch alle in heterosexuellen Beziehungen, alle drei sind da noch, sind da. Und da geht es ja verschieden weiter für die. Also Carrie ja auch dieser Schmerz, dass Mr. Big stirbt, das finde ich schon auch noch einen interessanten Erzählstück.
Spoiler!
Also wie mit Trauer umgegangen wird in der Serie.
Ja.
Ich finde, das ist sehr gut. Also das finde ich schon gut gelungen. Wie auch ihre Trauer so Zeit gelassen wird und so weiter. Aber ja, eigentlich dieses Versprechen, dass Freundinnenschaft für immer hält, das wird gebrochen. Also auch, sie sind sich meiner Wahrnehmung nach auch nicht mehr so nah. Ja, und dieses, letztlich sind sie doch alle in sehr bürgerlichen Verhältnissen natürlich gelandet. Also
ja,
bei
ja.
Charlotte erwartet man ja nichts anderes. Und Miranda bricht jetzt aus. Also sie fängt ja dann was mit Shay, mit dieser non-binären Person an. Aber ich prognostiziere für Staffel 2, dass es da sehr viel Herzschmerz geben wird und da ein nettes Leben unbedingt besser und schöner und selbstbestimmter wird, sondern vielleicht eher schmerzhafter und komplizierter, weil Shay wirklich keine einfache Person ist. Also sie ist eigentlich ein non-binärer, narzisstischer Mr. Big mit On-Off und ja, also da ist noch viel Schmerz vorprogrammiert, glaube ich.
Ja, es ist eine interessante und finde ich nachvollziehbare Prognose, wenn man die aktuelle Staffel gesehen hat. Man kann vielleicht auch sagen, das ist ja auch Teil des Älterwerdens, gell? Dass man den Eindruck kriegt, die Lebenswelt der Frauen wird natürlich komplexer, wird komplizierter. Es sind irgendwie mehr Strings attached. Man hat einen Partner, mindestens Charlotte hat Kinder.
Miranda mit diesen Schwiegertochter oder Freundin des Sohnes.
Ah, ja, natürlich. Ja, ja.
Und das überfordert sie total.
Ja, ja, genau. Stimmt. Ja, Miranda auch. Also das sind andere Verpflichtungen, das sind mehr Strings attached und so. Das spürt man den Figuren auch ab. Also das hat auch ja zu tun mit dem Älterwerden, dass so diese jugendliche Leichtsinn, Naivität, auch dieses Losgelöstsein, diese Freiheit, irgendwie Entscheidungen zu treffen, wie es einem gerade ist und so, das wird dann natürlich schon gezügelt, wenn man selbst wenn man viel Geld hat, wenn man wenig Geld hat, ist es noch viel prekärer dann natürlich, aber selbst mit viel Geld wird das Leben komplexer dann mit Partner und Familie. Das spürt man den Figuren auch ab.
Ja, und ich finde dieses Älterwerden macht die Serie echt gut. Also überhaupt, dass es diesen Cast gibt. Das sind ja alle Mitte 50.
Ja.
Und als ein Just Like That rausgab, gab es dann so ein Meme, was mich echt geflasht hat, nämlich der Cast von A Golden Girls, diese Seniorinnen-Serie, wir erinnern uns. Dieser Cast war bei der ersten Staffel so alt wie der Cast von And Just Like That heute. Und
das ist krass. Das ist echt krass.
So krass. Und es sagt so viel aus über Mitte 50 sein als Frau damals und jetzt.
Ja.
Also
damals galten Mitte 50er Frauen als Golden Girls. Also man
ist schon die so waren quasi in Rente. Ja. So. Ja, und so wird ja auch heute noch besetzt. Es gibt ja so Untersuchungen, ich glaube, Maria Furtwängler hat da so eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Also im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich für Schauspielerinnen über 35 quasi keine Rollen außer Tatortkommissarin. Und halt in totalen Independent-Filmen oder so. Also ältere Frauen, alternde Frauen kommen an sich nicht vor. Und jetzt sind natürlich diese drei, ich meine, die sehen alle drei immer noch so top aus und auch Schönheits-OPs spielen ja eine Rolle. Charlotte, der Darstellerin von Charlotte, sieht man das ja auch sehr deutlich an. Und ich erinnere mich, und alles ist natürlich so dünn und perfekt gekleidet.
Ja, ja, ja.
Und also niemals werde ich mit 55 so aussehen. Aber trotzdem merke ich, wie wie ich sogar darüber, also mit wie wenig ich schon zufrieden bin, mit wie, für wie wenig ich schon dankbar bin, nämlich dass es einfach ich auf meinem Bildschirm Frauen sehe, die älter sind als ich, aber irgendwie ein lebendiges Leben führen und noch nicht in Richtung Ruhestand unterwegs sind, sondern die ein eigenes Leben mit eigenen Herausforderungen und so weiter haben, mit eigener Möglichkeit auch wieder neue Formen von Liebe zu finden. So.
Ja, ja.
Also das, aber während ich das sage, merke ich, wie erschreckend das eigentlich ist, wie wenig das eigentlich vorkommt.
Ja, wie wenig Frauen über 40 man überhaupt in irgendwie substanziellen Rollen im Fernsehen sieht und wie offenbar bis heute eben Frauen und Männer auch sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen und inszeniert werden in diesen Medien. Also das ist schon, das lässt sich schwer übersehen. Also dass Männer natürlich dann in einem reiferen Alter, das werden dann die Silver Foxes, oder? Das sind dann immer noch sehr attraktive für Castings Figuren und Serien wie And Just Like That gibt's gar nicht so oft, in denen wirklich Frauen Center Stage eingeräumt wird, ja, die 40 oder die 50 schon überschritten haben.
Ja. Auch da wieder die Passion als interessante Parallele oder Gegensatz. Da war Maria, also die Mutter Jesu, die Schauspielerin, ist, glaube ich, ein Jahr jünger als Alexander Klavs, der Jesus gespielt hat. So, und es ist wirklich, ich mache das RTL gar nicht, also das werden die vielleicht nächstes Jahr auch alles besser machen, aber das ist einfach so typisch. Also auch unsere Mariendarstellungen sehen ja alle so aus wie Geschwister. Also es gibt einfach in unserer Ikonografie eigentlich dann höchstens die ganz alte Frau.
Ja.
Also die hexenhafte Kreisin oder so, vielleicht gibt es die gerade noch.
Ja. Und die ist aber dann schon.
Maggie Smith und so weiter geben, aber die sind dann so skurrile alte Damen.
Ja.
Aber eine Frau mittleren Alters oder so gibt es quasi nicht.
Ja, und die alten Damen, die sind dann eigentlich auch schon wieder entsexualisiert. Das sind
ja,
eigentlich
stimmt,
dann
neutren.
Ja. Und das ist das Bemerkenswerte an der Serie Sex and the City, dass sie das jetzt eben auch in den 50er Jahren dieser Darstellerinnen, dass sie das nochmal neu aufgelegt haben. Auch wieder mit diesem, wir haben doch da auch schon drüber gesprochen, so mit diesem postfeministischen Touch eigentlich. Das ist schon ein Merkmal der Serie auch, dass sie so ein bisschen ein anderes Bild des Feminismus zeichnet, oder? Nicht so dieser 68er Feminismus, der sich da irgendwie versucht, keine Ahnung, unrasierte Feminismus mit Pappschildern auf der Straße und möglichst nicht sich für die männlichen Blicke anziehen und so, und die Frauen von Sex and the City, da hat man das Gefühl, dass die haben einen anderen Zugang. Das sind auch Power-Frauen, das sind auch irgendwie auf ihre Art, könnte man sagen, ja, ich weiß nicht, ob die für dich jetzt unter das Label Feministinnen fallen, aber es sind auf jeden Fall selbstbestimmte Frauen, die aber irgendwie so ein bisschen Frauenpower 2.0 versuchen zu leben, oder?
Ja, oder in den 90er Nuller Jahren natürlich irgendwie auch ein bisschen 1.0. Also dieser Postfeminismus, der irgendwie meinte, die Kämpfe seien jetzt gekämpft und alle haben eigentlich die gleichen Möglichkeiten und muss einfach die Möglichkeiten nutzen. Und dann,
ja.
Also das erzählt, die ursprüngliche Serie erzählt ja, wenn du selbstbestimmt bist, mit deinen Freundinnen zusammenhältst, dann kannst du eigentlich alles haben. Also du kannst selber dein Geld verdienen, trotzdem Liebe suchen, trotzdem und tollen Sex haben, du kannst das alles haben. Mhm. Also es ist auch so neoliberale Versprechen letztlich.
Ja,
so.
Stimmt, ja.
Also ich habe jetzt auch gelernt, dass das erste Mal, als Mr. Big, also Carries große Liebe, auftaucht in der Serie, das habe ich in diesem tollen Podcast Feuer und Brot, große Empfehlung, gehört, da sagt Carrie oder irgendjemand sagt, guck, dieser Typ da drüben, das ist der neue Trump, nur best, nur in gut aussehend.
Ah, krass.
Also so, und jetzt in By and Just Like That sagt Miranda zu der, der Juraprofessorin, als Trump gewählt wurde und als der Muslim-Ban war, da wollte ich meine Jurakenntnisse einsetzen und Leuten helfen und wollte politisch sein. Ich habe gedacht, es reicht nicht einfach nur eine Pussy-Hat aufzusetzen. Also ich glaube schon, dass sozusagen mit Trumps Wahl auch dieses, also so meinen die beiden Frauen von Feuer und Brot, ist, dass da sozusagen diese sich endgültig gezeigt hat, dass dieses diese Meinung, die Kämpfe seien doch gekämpft und es sei eh alles klar, einfach ad absurdum geführt worden ist. Ja, weil das stimmt ja nicht so. Aber damit geht, weiß nicht, An Just Like That, hat es ein, klappt solche, na, vielleicht kommt es noch. Aber eigentlich, dass dieses Frausein einen extremen Nachteil bedeutet, das thematisiert die Serie eigentlich nett.
Was, nee, das sind
andererseits,
ja auch.
Andererseits finde ich es auch wieder schön, ich meine, es sind ja auch privilegierte Frauen. Irgendwie genau. Finde ich es aber auch wieder schön, dass sozusagen bestimmte, also ich stimme dir total zu, dass es völlig absurd ist, dass die eigentlich nie erwerbstätig gezeigt werden, dass es eigentlich immer nur um, also solche sogenannten Mädelsthemen geht letztlich, aber irgendwie finde ich das auch schön, dass das auch sein darf. Also es, das darf Frauen geben, die sich für Kleider interessieren, die die sich über Liebe, über Sex, über Kinder haben und so weiter unterhalten. Also dass es eine ganze Serie dafür gibt, die auch diese Welten, in denen Frauen ja oder Menschen sich ja auch befinden, thematisiert. Aber ja. Ist ambivalent.
Also,
aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich denke schon. Also sie werden auf jeden Fall, werden die Frauen in Sex and the City natürlich gerade nicht als Opfer inszeniert, sondern als selbstbestimmte Akteure. Und das sind sie ja auch. Sie vertreten natürlich damit auch eine ganz bestimmte Klasse, eine wirklich upper class von Personen, die vom Leben beschenkt und gesegnet sind und eigentlich zu den privilegiertesten, wohlhabendsten 1 Promille der Menschheit gehören.
Und der ganze neue Cast ist so.
Und das gibt ihnen aber natürlich auch die Freiheit, das gibt auch den Serienmachern die Freiheit, die Geschichten eigentlich so zu erzählen, dass diese Frauen ziemlich unbeschadet von kleinbürgerlichen Notwendigkeiten und Kleinlichkeiten eigentlich durch die Welt gehen und sich an ihren Fashion Accessoires freuen und auch natürlich an ihren Beziehungsfragen aufreiben können. So, das kann man dann so ins Zentrum rücken, weil eigentlich die anderen existenziellen Fragen weitgehend ausgeblendet sind, gell?
Ja, auch typisch weibliche existenzielle Fragen, wie die Frage nach Care-Arbeit oder so. Also kann sich natürlich Hilfe für die Care-Arbeit holen. Natürlich, die putzen ja auch nie. Also irgendjemand wird da ja auch putzen. Es gibt keine pflegebedürftigen Eltern, die jetzt in dieser Generation da sind. Früher gab es mal grässliche Schwiegermütter, wenigstens ab und zu in Aussicht. Aber auch die scheint es irgendwie nimmer zu geben. Also das, also diese ganzen Verantwortlichkeiten, die vor allem Nicht-Männer irgendwie tragen in einer normalen Welt, die spielen echt keine Rolle.
Ja, das
ist schon so ein märchenhaftes Setting.
Ja, genau. Und das ist ja vielleicht auch ein Teil, das ist doch auch was irgendwo den Reiz der Serie für viele Menschen wahrscheinlich ausmacht. Es ist so ein bisschen ein Escape. Man kann da eintauchen in diese unbenommen privilegierte Lebenswelt und sich auf diesen Höhen der New Yorker High Society ein bisschen mitbewegen. Das macht die Serie ja aus. Jetzt habe ich fast schon, und trotzdem,
ich will noch eine ganz kleine Verteidigung. Ja. Trotzdem ist ja manche Dinge, also zum Beispiel die Trauer, die Carrie empfindet, oder diese irgendwie müde und stumpf gewordene Ehe von Miranda oder die Kämpfe, die Charlotte führt, dafür ihre Familie irgendwie das gut zu machen. Das sind ja schon auch Anknüpfungspunkte. Also ich finde, das gibt schon auch Identität, Da kann man sich schon auch identifizieren, auch wenn man in einer Zweizimmerwohnung wohnt.
Keine Frage. Und ich habe das auch gar nicht jetzt als Kritik gemeint unbedingt. Ich bevorzuge eigentlich vor allem Serien, in denen ich in irgendeine Fantasiewelt flüchten kann.
Allzu da besonders nötig natürlich.
Ja, also von dem her, ich habe bestes Verständnis dafür. Birgit, lass uns in die Zielgerade kommen. Ich stelle eigentlich immer zum Schluss dieselbe Frage. Wem würdest du diese Serie empfehlen? Wer sollte Sex and the City oder And Just Like That, die Neuauflage, wer sollte sich das nicht entgehen lassen?
Also natürlich alle, die Sex and the City geliebt haben, so wie ich, also kommen ja nicht, aber die haben sie auch alle schon gesehen. Also daran habe ich keinen Zweifel. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das zu gucken, wenn man Sex in the City gar nicht wahrgenommen hat, so, weil bitte hat es jetzt ja nicht funktioniert. Nee, irgendwie bist du nicht so richtig bekehrt zu den Metathemen, die da bespielt werden.
Nee.
Vielleicht müsste Stefan und du nochmal darüber reden.
Ja,
weil eigentlich finde ich schon, also jetzt unabhängig von der Storyline, es ist schon irgendwie ganz spannend, wie gehen wir mit diesen Figuren von früher, die schlecht gealtert sind, um? Mhm. Und vor allem, wie gehe ich auch mit meinen eigenen Bewusstseinsveränderungen um? Also das finde ich schon spannend und bin irgendwie gespannt, wie es da weitergeht. Und dafür kann man, finde ich, das schon mal angucken. Und wenn man gern Tüllröcke sieht, morgens zum Kaffee to go holen im Kiosk und ein bisschen Inspiration braucht nach sehr vielen Monaten, die man nur eine Jogginghose anhatte, ist es wirklich richtig schön. Also
sehr auch, gut.
Wenn man jetzt wieder in Quarantäne ist und so weiter, kann man das wirklich gucken.
Ja. Ach, das ist eine schöne Empfehlung zum Schluss, Birgit. Vielen Dank für das angeregte Gespräch und auch für deine, für deine Bemühungen, mich in diese Welt von Sex and the City zu entführen oder einzuführen.
Vielen Dank für deine Opferbereitschaft.
Ja,
Manu.
Ja.
Ich bin so gespannt, was du als nächstes mir. Also ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben.
Ich denke mir was aus. Ich denke mir was aus.
Ich bin für alles bereit, im Grunde, nach dieser Freundlichkeit, die du an den Tag gelegt hast. Mit nur wenig Druck.
Ach, ja, sehr schön. Ihr Lieben, das war's für heute. Nächsten Monat geht's weiter mit Popcorn Culture. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr auch mitdiskutiert, kommentiert, wenn euch die Serie Sex and the City gefallen und so richtig gefangen genommen, so richtig begeistert hat. Dann lasst uns das wissen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ganz liebe Grüße, macht's gut. Tschüss.